Deutschlandfunk, Medias Res.
Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Mehr als 1000 Sprecherinnen und Sprecher auf einer Fläche von mehr als 10 Fußballfeldern. Die Digitalmesse Republika ist ein Mega-Ereignis. Wir schalten gleich zu unserer Reporterin nach Berlin-Kreuzberg. Vorher schauen wir auf den unfreiwilligen Niedergang eines Partyhits aus dem Jahr 1999. Gigi D'Agostinos L'amour toujours wird für hetzerische Parolen missbraucht, inzwischen auch in Sylter Nobelbars. Elisa Maria K., jung, blond, mit glänzendem Ohrringen, singt fröhlich und ausgelassen Deutschland den Deutschen Ausländer raus. Moritz N. tanzt hinter ihr, die rechte Hand zum Hitlergruß gestreckt, mit der anderen imitiert er lachend ein Hitlerbärtchen. Das Sylt-Video vom Pfingstwochenende schockiert, es zeigt aber auch die gewaltige Dynamik im Netz. Dass ich die Namen kenne, liegt nämlich daran, dass die Bilder unverpixelt zu sehen sind und unzählige User sich auf die Suche gemacht haben, mit Erfolg. Die Personen können inzwischen mühelos mit Klarnamen gefunden werden, die meisten haben längst ihre Jobs verloren, stehen öffentlich am Pranger. Bernhard Pörksen forscht als Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen zur Dynamik von Skandalen, aber auch zur Sprache von Rechtsextremisten. Gibt es gute Pranger und schlechte Pranger? Das habe ich ihn kurz vor der Sendung gefragt.
Ich würde sagen, es gibt nur schlechte Pranger. Der Pranger löst eine Dynamik aus, die immer eine Asymmetrie bedeutet. Das ist etwas Abscheuliches, Ekelhaftes passiert und dann ballt sich so eine Aufmerksamkeit zusammen, dann verlieren Menschen blitzschnell ihr Ansehen, ihren Job, ihren Arbeitsplatz. Und es entsteht etwas, genau was man jetzt eben auch beobachten kann, so eine Art digitale Menschenjagd. Und es ist aufschlussreich, die Dynamik hier zu studieren. Wir haben auf der einen Seite die prominenten Vermittler, also die Accounts mit ganz vielen, vielleicht Hunderttausenden, Millionen von Followern, die darauf aufmerksam machen. Wir haben die Herausbildung von Ad-hoc-Urteilen im Live-Modus, dann in diesem permanent vibrierenden, hochnervösen Wirkungsnetz. Wir haben das Zusammenspiel von medialer Skandalisierung, also den klassischen Medien, und publikumsgetriebener Skandalisierung in den sozialen Netzwerken. Und wir haben, auch das scheint mir ein entscheidendes Charakteristikum, auf der Seite derjenigen, die diese Videos aufgenommen haben, so eine charakteristische Möglichkeitsblindheit. Also sie sind blind für die mögliche Zukunft dieser Videos und dieser tatsächlich abscheulichen Sprüche und Hitlergrüße, die sie da zeigen. Aber sie filmen es selbst, verbreiten es selbst und stehen nun am Pranger.
Ja, nach allem, was Sie wissen, haben Sie es zunächst in einer internen Chatgruppe weitergeteilt und dann ging es von da aus, von einer unbeteiligten Person oder einer Person, die man nicht sehen kann, dann tatsächlich öffentlich. Champagner, Rolex und Rassismus hat die Taz das Ganze überschrieben. Warum hat ausgerechnet dieses Video eine solche Dynamik entwickelt?
Nun, ich glaube, das ist ein Symptom einer spürbaren Zukunftsunruhe. Wir erleben ja den Aufstieg der Populisten, wir erleben den Aufstieg der AfD. Es ist durchaus möglich, dass eines Tages auch die USA von einem oder dass die USA von einem faschistischen Clown regiert werden. Das ist alles denkbar. Und damit diese Skandale eine solche Wucht und eine solche Dynamik auslösen, braucht es immer einen Moment, was über den Einzelfall hinaus weist, also so eine symbolische Aufladung. Und wir sehen hier junge, reiche, extrem privilegierte Menschen, Menschen, die man vielleicht traditionell eher zur gesellschaftlichen Mitte, gewiss nicht zur Mittelschicht, aber zur gesellschaftlichen Mitte zählen würde, und die dann diese Hitlergrüße zeigen oder diese Parolen brüllen. Und das hat etwas zutiefst Schockierendes. Und dann entsteht so eine eigene Dynamik. Also dann ergibt sich das virale Urteil in den sozialen Netzwerken. Dann ergibt sich manchmal genauso schnell das mediale Urteil. Und eigentlich steht das juristische Urteil eben noch aus in einer Demokratie. Also das gilt es eben zu untersuchen. Die Volksverhetzung, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Genau,
denn all dies läuft nun parallel.
Dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, das hieß es dann ja auch sehr schnell, aber das geht offenbar vielen nicht schnell genug. Im Netz wimmelt es dann von Ermittlerinnen und Ermittlern. Ist das eine digitale Jagd, die wir da beobachten?
Ja, das ist eine digitale Jagd, aber ich würde es nicht allein auf das Netz schieben. Sehen Sie auch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in Teilen diese Fotos unverpixelt gezeigt. Politiker haben sich bis weit in die obersten Ebenen hinauf sehr entschieden und mit Sofort-Urteilen positioniert. Also um nicht missverstanden zu werden. So dergleichen ist widerlich, ist abscheulich, ohne jede Frage, verdient die strafrechtliche Verfolgung. Aber in dieser Zusammenballung von Energien, in dieser plötzlich aufschäumenden Empörung entsteht dann eine Gewalt eigener Art. Und niemand weiß, was übermorgen eine der Beschuldigten tun wird. Und das ist dann denkbar. Und ich habe hier kein Geheimwissen. Ich habe nur diese Fälle immer und immer wieder studiert. Es ist dann denkbar, dass man in 2-3 Tagen entsetzt vor den Folgen dieser Form von Attacke steht. Wie gesagt, all dies verdient Kritik. Rassismus, antisemitisches Gegröle, Hitlergrüße, all dies, von all dem muss man sich aufs Schärfste distanzieren und abgrenzen. Aber was hier entsteht, ist in diesem merkwürdigen Zusammenspiel zwischen medialer und publikumsgetriebener Skandalisierung eine eigene Wucht, deren Effekte niemand kalkulieren kann.
Also Persönlichkeitsrechte gelten für alle und die sehen Sie hier verletzt.
Das ist selbstverständlich, dass Persönlichkeitsrechte für alle gelten. Und es ist immer ein Abwägungsprozess zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem, was Persönlichkeitsrecht ausmacht. Aber man kann sehr wohl die Frage stellen, und Juristen tun das ja auch, ob es nötig ist, den Klarnamen zu enthüllen und Menschen in dieser Weise dann für die Verfolgung freizugeben. Es hat ja auch das gehört zu dieser charakteristischen Dynamik, die sich wieder und wieder beobachten lässt, dann auch schon Verwechslungen gegeben. Also Menschen, die ähnlich heißen, sind nun mit Morddrohungen und Verwünschungen überschüttet worden und haben zum Glück darüber gesprochen.
Sagt Professor Bernhard Pörksen. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und warnt vor einem digitalen Pranger nach dem Sylt-Video am Wochenende. Minuten vor 4 im Deutschlandfunk. Seit 17 Jahren schon trifft sich einmal im Jahr die digitale Avantgarde und die, die es gerne wären, auf der Republika. Die Konferenz zur digitalen Gesellschaft und Netzkultur steht unter dem Motto Who cares? Wer kümmert sich? Das Motto nimmt all die in den Blick, die sich um irgendetwas kümmern, den kranken Vater, benachteiligte Jugendliche, sich selbst. Und wer kümmert sich eigentlich um all die Probleme im Netz? Hass, Fakes, Desinformation, die Allmacht der Algorithmen, die übermächtigen Plattformen. Deutschlandfunk-Reporterin Antje Allroggen ist live in Berlin dabei. Antje, wie und womit ist denn die Republika heute Vormittag gestartet?
Ja, die Republika startete heute so richtig am späteren Vormittag und die Plätze auf Stage 1 auf dem Berliner Station Festivalgelände in der Nähe Gleisdreieck, die waren mehr als belegt. Es ist die umfassendste Republika seit ihrem Bestehen mit mehr als 800 Sessions und mit der TINCON dabei. Das ist ein neuer Ableger speziell für die Generation Z. Und man nimmt das Motto Who cares durchaus ernst. Das zieht sich nicht nur durch das Programm, sondern die Veranstalter wollen auch, dass es uns Besucherinnen hier richtig gut geht. Es gibt Hängematten, Ruheinseln, in denen man einfach mal ruhig ist, was Rückschlüsse zulässt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Fürsorge und Selbstfürsorge immer wichtiger werden.
Da klang schon an, dass das Motto Who cares sich durch viele Programmpunkte zieht. Was wird denn dazu alles verhandelt in den kommenden 3 Tagen?
Ja, insgesamt geht es darum, die Perspektive auf die sozialen Medien und unseren Umgang damit ein wenig zu verändern. Also es geht nicht ums einfache Konsumieren, sondern um Fragen nach unserer Verantwortung dabei. Und dabei wird vor allem denen eine Bühne gebeten, die oft Hass im Netz ausgesetzt sind oder auch denen, die bei der Kuratierung von Inhalten nicht sichtbar sind, Plattformmitarbeitende etwa. Es werden also die ganz großen gesellschaftsrelevanten Themen verhandelt, Da geht es auch um Generationengerechtigkeit. Es gibt viele Panels, vor allem auch von den Öffentlich-Rechtlichen, die darüber Auskunft geben, was sie für die Jungen tun, bevor sie sie verlieren, möchte man da fast ergänzen. KI ist ein großes Thema. Da geht es um urheberrechtliche Fragen und die Frage, wie es durch KI zu sozialen Ungerechtigkeiten kommen kann. Also zusammengefasst kann man sagen, es geht um die Frage, wie man die sozialen Räume wieder für eine demokratische Gesellschaft zurückgewinnen kann.
Und gab es, Stand jetzt, 15.45 Uhr, auch schon Antworten auf die Frage, wie man diese zivilgesellschaftlichen demokratischen Räume zurückholen kann?
Ja, an Tag 1 natürlich noch nicht komplett. Auf jeden Fall will man den großen Playern nicht mehr die Macht im Netz überlassen. Wörtlich, dazu sagte Republika-Mitgründer Markus Beckedahl dazu heute.
Wir haben das Jahr nach dem Start der Plattformregulierung. Ein Thema der Republika war immer, wie wir Macht begrenzen können und demokratisch kontrollieren können. Wo immer weniger Unternehmen die Macht konzentrieren, welche Art von KI-Systemen wir nutzen. Und vor allen Dingen geht es uns darum, herauszufinden, wie schaffen wir es, gemeinwohlorientiertere Alternativen zu bauen, die unsere Werte eingebaut haben und denen wir vertrauen können.
Ja, Beckedahl sagte dann noch, wir alle sind gerade verloren auf den Plattformen. So nannte sich auch ein Panel, das sich direkt heute Vormittag an Beckedahl anschloss. Das gilt auch für die Republika selbst. Sie hat ihren Lieblingsort, einst Twitter, verloren und weiß gerade wirklich nicht, wo sie die Teilnehmenden am besten erreicht. Also hier auf der Republika will man sich jetzt vor allem auf die Suche machen nach, Sie haben es gerade gehört, gemeinnützigen Alternativen, die besser als die derzeitigen allmächtigen Plattformbetreiber uns als Zivilgesellschaft in die Prozesse mit einbinden. Beckedahl sprach wörtlich von einer lebenswerten digitalen Gesellschaft und an der müssten wir alle nun gemeinsam bauen.
Und wie genau soll diese lebenswerte digitale Gesellschaft entstehen?
Ja, auf jeden Fall will man nicht in die laute Kritik einstimmen, die Digitalpolitik der Ampel, die ist gescheitert. Aber so ganz ohne Kritik kommt man auch hier nicht aus. Sowieso ist diese Ausgabe der Republika eine recht politische, trotz des Mottos, das vielleicht auf den ersten Blick ein wenig soft klingt und übrigens ganz rosa ist wie T-Shirts, die man mit dem Schriftzug auch bekommen kann. Also das sieht man daran, dass heute Abend noch die Außenministerin Annalena Baerbock kommen wird, aber auch daran, dass es immer wieder um die Frage geht, wie kann man das erfolgreiche Durchdringen von rechtspopulistischen Inhalten auf den Plattformen, Beispiel AfD vor den Wahlen. Dazu hieß es, der AfD jetzt auf TikTok nachzueifern, wie es jetzt ja viele Parteien fleißig tun. Das sei der falsche Weg, denn dann gingen wichtige Ressourcen für die Platzierung von Inhalten auf Social verloren. Und damit, so heißt es dann weiter hier, verliert das, was im Netz zu finden ist, an Qualität und Tiefgang. Das muss man verhindern. Also die Inhalte stärken, die Leute stärken, die dahinterstehen und sich gegenseitig empowern, könnte man sagen, gegen den Rechtspopulismus und gegen die Machtmonopole der Plattformbetreiber. Also hinter dem Motto Who cares, könnte man vielleicht eher ein Rufzeichen setzen als das Fragezeichen, das hier zu sehen ist. Kümmert euch. Und vielleicht ist das auch ein wenig utopisch, das kennt man von der Republika ja durchaus.
Berichtet uns live von der Republika in Berlin unsere Deutschlandfunk-Medienreporterin Antje Allrocken. Vielen Dank. Der Iran ist in Trauer vereint. Trauer um Präsident Raisi, der bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist. Das Staatsfernsehen ist randvoll mit Trauer und Gebet. Doch wie groß ist die Einheit tatsächlich? Im Netz sind ganz andere Eindrücke zu finden, hat unser Korrespondent Benjamin Weber beobachtet.
Der Tag nach dem Absturz. Ein Reporter des Staatsfernsehens ist am Unglücksort live auf Sendung. Im Namen Gottes, liebe Fernsehzuschauer, wir sehen hier die Teile des abgestürzten Hubschraubers, der gestern im Wald von Aras Baran wegen des tiefen Nebels verunglückt ist. Das Staatsfernsehen ist nah dran. Von spontanen Gebeten über die Verkündigung des Todes Raisis bis hin zu den offiziellen Zeremonien Mitte der Woche. Auf dem Bildschirm im Iran sind trauernde Menschen in Dauerschleife zu sehen. Und immer wieder Menschenmassen, Zehntausende, Hunderttausende, wie hier in Teheran am Tag der Trauerzeremonie. Langsam bahnt sich der Wagen mit den Särgen seinen Weg durch die Trauernden hindurch. Es seien Bilder, die von den Medien im Westen absichtlich nicht gezeigt würden. Das schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IRNA auf X, ehemals Twitter. 1 Million Menschen seien auf der Straße. Es klingt hochgegriffen, überprüfen lässt es sich kaum. Doch die Botschaft ist klar. Der Iran ist in der Trauer um Präsident Raisi vereint. So, als gäbe es keine Opposition. Live-Übertragung im TV. Der oberste Führer Ali Khamenei hält in der Mosalla-Moschee in Teheran das Gebet für Raisi. Von der Zeremonie schaltet das Fernsehen immer wieder live zum Flughafen. Hier landet der Präsident aus Tadschikistan und er ist nicht der einzige internationale Trauergast. Vertreter aus der Türkei und aus Russland sind gekommen, aus Ägypten und Tunesien, Usbekistan, Serbien und dem Libanon. Sie werden prominent reportiert, denn als internationale Gäste geben sie der Islamischen Republik Legitimation. Ein international isolierter Iran, wie es im Westen und bei der Exilopposition immer heißt, sieht demnach anders aus. Die ganze Propaganda um Zeremonien und Beerdigungen nach dem Absturz überzeugen mich überhaupt nicht. Das sagt Ahmad. Er ist Ingenieur und zählt sich selbst zum oppositionellen Lager im Iran. Ich habe keinerlei Mitgefühl mit den Hinterbliebenen und den Getöteten. Viele Menschen im Iran denken wie Ahmad. Für sie ist Raisi eine Hassfigur. Als Mitverantwortlicher für tausende Hinrichtungen in den 80ern und tote Demonstrierende zuletzt. Viele empfinden Genugtuung über seinen Tod und machen sie öffentlich. Bei Social Media. Ein Video gepostet bereits am Abend des Absturzes mit Feuerwerk. Wir feiern hier den Tod des Mörders im kurdischen Sarkes, der Heimatstadt von Jina Mahsa Amini. Memes und KI-generierte Bilder gehen viral, auf denen Helikopter auf verschiedene Weisen abstürzen, zum Beispiel zu Boden gezogen von langen Frauenhaaren, die nicht von einem Kopftuch bedeckt sind. Doch ohne Risiko ist das alles nicht. Die Cyberpolizei im Iran hat ihre Kräfte hochgefahren und bereits Menschen wegen solcher Posts verhaftet, heißt es. Während im Staatsfernsehen der Tod von Präsident Raisi betrauert wird, versucht die Islamische Republik weiter, unliebsame Stimmen zu unterdrücken.
Aus dem ARD-Studio Istanbul, das auch über den Iran berichtet, war das Benjamin Weber. Der Deutschlandfunk. Wenn es ums Smartphone geht, dann ist in der Schule gar nicht so klar, wer da eigentlich noch wem was beibringen kann. Lehrerinnen und Lehrer müssen der rasanten Entwicklung bei Software und Hardware im Bereich digitale Medien standhalten und sind dabei oftmals auf sich allein gestellt. Hilfe gab es jetzt vom Hessischen Rundfunk. Ein Medientag für hessische Lehrer, das war die Einladung, die der Hessische Rundfunk ausgesprochen hat. Eine Fortbildung zur Medienkompetenz, aber auch zum besseren Verständnis für das, was öffentlich-rechtlicher Journalismus bedeutet. Unser hessischer Landeskorrespondent Ludger Fittkau war in Frankfurt dabei.
Gleich zu Beginn des Medientages macht der HR-Intendant Florian Hager klar, wie wichtig in Medien und Schulen eine kritische Auseinandersetzung mit dem sozialen Medium TikTok ist. Er brachte die aktuelle dpa-Meldung in die Veranstaltung, dass in Hessen eine 13-Jährige bei einer sogenannten TikTok-Challenge gestorben war. Bei diesem Wettbewerb schnüren sich die Menschen selbst die Luft bis zur Bewusstlosigkeit ab und filmen das. Florian Hager.
Es gibt einen aktuellen Fall in Nordhessen von einer Schülerin, die eine TikTok-Challenge mitgemacht hat und die sie nicht überlebt hat. Und es zeigt, wie extrem wichtig es ist, dass wir über diese Plattform reden, über Medienkompetenz reden. Und genau das wollen wir mit Ihnen machen.
Auch über das grundlegende Misstrauen, das von Schülerinnen und Schülern inzwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern entgegengebracht wird. Eine Lehrerin fragte den HR-Korrespondenten Oliver Feldfort, der als Krisenreporter in Tel Aviv und Charkiw tätig war, was er Schülern entgegnen würde, die sagen, ihr bekommt doch jeden Morgen einen Anruf von der Bundesregierung, die euch vorschreibt, was ihr zu senden habt.
Nein, Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher, hat mich noch nie dienstlich angerufen. Ja, aber die Erwartungshaltung ist gar nicht so rar gesät, dass dem so ist. Ich kann nur immer sagen, habt das Zutrauen an uns und unterstützt uns darin auch. Wir sind ja als Öffentlich-Rechtlicher durchaus unter Druck, dass wir frei berichten können. Es sagt uns niemand, was wir zu berichten haben. Wir werden nicht indoktriniert in dem, was wir zu berichten haben. Das ist ganz, ganz wichtig und offenbar glauben das gar nicht so wenig Menschen. Ich kann nur dafür werben, ich komme auch in Schulen, versprochen, um dafür zu werben, vertraut uns da, wir werden nicht indoktriniert und wir werden nicht geschubst zu sagen, jetzt macht aber mal was über. Ja? Und jetzt berichtet nicht immer so negativ über die israelischen Siedler in Westjordanland.
Großes Interesse gab es bei den hessischen Lehrerinnen und Lehrern. Schüler waren keine eingeladen. Auch an den Workshops zu den Themen Podcast und KI-Programme wie ChatGPT in der Schule. Elisa Wünsch ist Junglehrerin an einem Gymnasium in Frankfurt am Main und will die Chancen und Grenzen von Podcast-Workshops an Schulen ausloten. Denn sie nimmt ein großes Interesse an den Audios in der Schülerschaft wahr.
Ja, also in der Oberstufe auf jeden Fall. Im Vergleich zu öder Textarbeit ist das doch ein beliebtes Medium, was ich auch gerne gut aufgeben kann als Hausaufgabe irgendwo, dass man sagt, hört euch mal zum Beispiel den Deutschlandfunk an und dann sprechen wir im Unterricht darüber.
Großes Thema in den Lehrerzimmern, nicht nur in Hessen. Aktuell, wie geht man mit KI und speziell mit dem Programm ChatGPT um? Armin Schwarz, seit 5 Monaten hessischer CDU-Kultusminister, hatte dazu auf dem HR-Medientag auch eher Fragen als Antworten zu den Chancen und Risiken dieser neuen Technik in der Bildung.
Möglichkeiten, die daraus entstehen. Andererseits, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Herausforderungen, die dadurch entstehen. Beispielsweise Prüfungsformate. Wie setze ich die auf? Wie bewerte ich? Wie finde ich heraus, ist es tatsächlich die Schülerleistung oder ist es möglicherweise die KI-Leistung? Insofern ist da vieles dabei, worum es geht, was man zu bewerten haben wird und mit dem man sich auch schlau reden muss.
Im Workshop dazu wurden anschließend der KI-Fachjargon entzaubert und Technologien wie ChatGPT und KI-Bildgeneratoren ausprobiert. In der Arbeitsgruppe zu TikTok sollte es nicht nur um das Verständnis für die ursprüngliche Tanzvideoplattform aus China und ihre Inhalte gehen, sondern auch um die Sensibilisierung für mögliche Risiken. Lehrerin Elisa Wünsch glaubt, dass man um das aktive Einbeziehen aktueller Digitaltechniken in der Schule nicht herumkommt. Dennoch sieht sie auch die Gefahren für die Konzentrationsfähigkeit im Klassenzimmer.
Also die Schüler fordern ein, dass sie mit digitalen Medien arbeiten. Viele haben ein Tablet einfach heutzutage und sehe da aber auch vor allem mit Blick auf den Unterricht einen bewussten Umgang. Natürlich ist nach wie vor auch eine Handyregelung in der Schule wichtig und haben wir auch, die vorsieht, dass vor allem die Mittel- und Unterstufe nicht ihr Smartphone einfach so benutzt. Aber ich glaube, wir müssen das mit einbeziehen, um da auch einen gesunden Umgang zu schulen weiterhin.
Zum gesunden Umgang gehört auch der bewusste Verzicht auf Smartphones im Klassenzimmer, wenn sie nicht wirklich gebraucht werden. Schon um der Handysucht vorzubeugen. Auch das war Thema in den intensiven Gesprächen der Lehrkräfte beim HR-Medientag.
Von dem uns Ludger Fittkau berichtet hat. Der Journalist und Publizist Alan Posner ist gleich zu Gast im Büchermarkt. Er spricht über sein Buch Shot of Love, 50 Interpretationen von Bob Dylan Songs. Das war Medias Res, das Medienmagazin zum Wochenstart. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann mit einer Analyse, wem eigentlich deutsche Medien gehören und mit einer Medias Res Recherche. Wie viele Programmbeschwerden gibt es gegen ARD, ZDF und Deutschlandradio und wie oft wird ihnen Recht gegeben? Exklusive Zahlen morgen ab 15.35 Uhr. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagnachmittag.